Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Symposium ist eine Veranstaltung zum Gedenken an Wolfgang Klafki. Deshalb sind persönliche Merken ganz kurz wohl erlaubt und angebracht. Es ist ja schon etwas sehr Besonderes, hier sprechen zu dürfen. Ich bin Wolfgang Klafki zweimal begegnet, 1981 in Leer und 1990 in Oldenburg beim Didaktischen Forum. Er war in Leer im Studienseminar zu einem Vortrag und zu einem Diskussionsgespräch auf Einladung meines Kollegen Hartmut Kretzer, der mit Wolfgang Klafki in Marburg zusammengearbeitet hatte. Im Hause Kretzer hat Wolfgang Klafki in Leer übernachtet. Die Zufälligkeiten des Lebens brachten es mit sich, dass das Haus der Familie Kretzer in den Besitz der Familie Suits überging und damit auch das Dachzimmer, in dem der große Klafki genächtigt hatte. Es hieß, wie könnte es anders sein, immer das Klafki-Zimmer. In dem Leraner Diskussionsgespräch hat Klafki sich auch zum Mathematikunterricht geäußert. Daran erinnere ich mich. Es hieß, wie könnte es, dies soll indes nur eine Überleitung zum Thema sein. Zum Thema Bildung und Mathematik, allgemeine Didaktik und Fachdidaktik des Mathematikunterrichts. Der Stellenwert des Schulfachs Mathematik ist ganz unumstritten. Und dennoch besteht eine zählebige Aporie. Mathematikunterricht bedeutet Freud und Leid. Mathematikunterricht trägt zu Persönlichkeitsentwicklungen und zu Persönlichkeitsbeschädigungen bei. In beiden Fällen kann sogar von Nachhaltigkeit gesprochen werden. Dass man mit seinen Beschädigungen kokettiert, ist nicht im Sinne des Schulfachs Mathematik und auch nicht im Sinne der allgemeinen Didaktik. Eindruck machen zu wollen mit einem erfolgreichen Nicht-Verstehen im Mathematikunterricht und einem erfolgreichen Überstehen von Mathematik in der Schule ist keine modellhafte Bewältigung einer Aporie. Aporien und Antinomien gibt es zum Schulfach Mathematik einige. Sie treten in Form unauflösbar erscheinender Gegensätzlichkeiten, Widersprüchlichkeiten, Unvereinbarkeiten und Ausweglosigkeiten auf. Genannt seien neben Freud und Leid nur die Polaritäten von Geistes- und Naturwissenschaft, von reiner und angewandter Mathematik, von Verstehen und Anwenden, von Bedeutsamkeit und Brauchbarkeit, von Entdecken und Erfinden, von Produkt und Prozess, von Wissen und Können, von materialer und formaler Bildung. Die Gegensätzlichkeit von materialer und formaler Bildung hat didaktische Entscheidungs- und Begründungsdiskussionen immer wieder entfacht. Soll die inhaltliche, gegenständliche, also materiale Bildung, oder die methodische, funktionale, also die formale Bildung, Vorrang genießen? Als vermittelnden Begriff entwickelte Klafki den der kategorialen Bildung. Danach wird der Bildungsvorgang als doppelseitige Erschließung beschrieben, die zu dem Ergebnis führt, Zitat, dass sich dem Menschen eine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat, dass eben damit er selbst dank der selbstvollzogenen kategorialen Einsichten, Erfahrungen und Erlebnisse für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist. Sie alle kennen das Zitat, ich will es nur noch mal hier in Erinnerung bringen, von 1963. Die erschlossene Wirklichkeit ist folglich die materiale, der erschlossene Mensch die formale Seite einer solchen Bildungsauffassung. Mathematik erhält ihre didaktische Legitimation durch das geistig-substanzielle und das geistig-instrumentelle, durch ihren Doppelcharakter als Sache und Sprache. Mathematik ist Kulturgut und Instrumentarium zugleich. Darin liegt ihr besonderes Potenzial für Bildung. Im mathematischen Denken als Ausdruck geistiger Entwicklung von Kindern und Jugendlichen verbinden sich Sach- und Sprachcharakter von Mathematik, verbinden sich Objekt und Subjekt. Als universell gilt aber die Formalisierung von Wissen, also die Nutzung eines besonderen Sprach- und Zeichensystems zur Wissensrepräsentation. Mathematik zeichnet sich durch diesen spezifischen Modus aus, durch eine überaus leistungsfähige symbolische Darstellung mit einer dafür erforderlichen regelgeleiteten Handhabung. Das bedeutet, Mathematik kann als unersetzbarer Modus von Weltzugang und Weltverständnis angesehen werden. Als eigener Modus, die Welt sich mündig zu erschließen und verantwortlich zu gestalten. Bei der kategorialen Bildung ist von doppelseitiger Erschließung die Rede. Der Ausdruck findet sich einige Jahrzehnte später wieder im sogenannten Modus der Welterschließung. Mathematik steht für den kognitiv-instrumentellen Modus der Welterschließung. Und das ist die Kurzformel für die heute dem Fach Mathematik von der allgemeinen Didaktik und natürlich auch von der empirischen Bildungsforschung zugeschriebene Stellung im Fächerkanon der Schule. Klafki gebührt das Verdienst, hierfür die gedankliche und begriffliche Grundlage geschaffen zu haben. Und sie ist gewissermaßen bleibend. Das ist die zentrale Botschaft der Verbindung von allgemeiner Didaktik zur Mathematikdidaktik. Nun will ich Sie, weil das vielleicht auch ja hier vielleicht interessant sein könnte, und angesichts der Verhältnisse jetzt mit den einschläfernden Bedingungen, damit konfrontieren, selbst schulmathematisch geistig aktiv zu werden. Es geht um folgende Aufgabe. Luisa und Lotta freuen sich über ihren Gewinn von 10 Euro beim Münzenroulette. 10 Euro liegen da ja. Lotta sagt zu Luisa, du hast den passenden Tipp gegeben. Ich schlage vor, dass dein Anteil um 1 Euro größer ist als mein Anteil. Wie sind die gewonnenen 10 Euro Münzen entsprechend diesem Vorschlag auf Luisa und Lotta zu verteilen? Das haben sie nun ja gelöst. Und eine Schülerlösung sieht so aus. 10 Euro Münzen lassen sich nicht so verteilen, dass Luisa 1 Euro Münze mehr bekommt als Lotta. Bekommt Lotta 5 Münzen, muss Lotta 4 Münzen erhalten. Das sind insgesamt 9 Münzen. Bekommt Luisa 6 Münzen, muss Lotta 5 Münzen erhalten. Das sind insgesamt 11 Münzen. Also gibt es keine Lösung. Es mag angebracht sein, den Blick auf die kognitiven Vorgänge zu richten. Das zu lösende Problem lautet, gesucht sind 2 ganze Zahlen mit der Differenz 1 und der Summe 10. Das kann man sich im Kopf so zurechtlegen, wie das in der verschriftlichen Antwort steht. Man startet versuchsweise mit den Zahlen 5 für Luisa und 4 für Lotta, deren Differenz ja 1 ist, deren Summe aber 9 ist. Dann erhöht man die versuchsweise gewählten Zahlen jeweils um 1 auf die nächstfolgenden Zahlen. Die so erhaltenen Zahlen, also 6 für Luisa und 5 für Lotta, haben auch die Differenz 1, aber die Summe 11. Also gibt es keine Lösung. Es gibt noch viele andere kognitive Möglichkeiten, sich das zurechtzulegen und zu lösen. Das ist nur eine von ganz vielen. Hier lässt sich festhalten, dass der kognitive Prozess durch die Verschriftlichung zum Vorschein kommt und damit zum Gegenstand der Betrachtung werden kann. Und wie lautet es gewissermaßen aus dem Blickwinkel der Mathematik die Erkenntnis, es gibt keine Lösung und die Unlösbarkeit wird unumstößlich bewiesen. Sie haben es sich vielleicht anders im Kopf zurechtgelegt und kommen zu diesem Ergebnis. Aber das Problem lässt sich lösen. Die beiden gehen zum Kiosk und wechseln eine Euromünze in 2 50-Cent-Stücke um. Dann kann Luisa 5,50 Euro erhalten und Lotta 4,50 Euro. Damit ist Luisas Anteil um 1 Euro größer als Lottas und der gesamte Gewinn von 10 Euro ist verteilt. Wie kann man darauf kommen? Nun, man löst sich von den konkreten Münzen, denn mit den Münzen ging es nicht, und beschäftigt sich nur mit den Zahlen. Man überlegt, die jeweils mittleren Zahlen zu bilden. Zwischen den jeweils größeren Zahlen 5 und 6 für Luisa liegt 5,5. Zwischen den jeweils kleineren Zahlen 4 und 5, jeweils Lotta, liegt 4,5. Und zwischen der Zahl 9 und der Zahl 11 liegende Zahl 10 kann doch erreicht werden. Man muss eben die Zahlen 5,5 für Luisa und 4,5 für Lotta nehmen. Ihre Differenz ist 1 und ihre Summe 10. Nun bedarf es nur noch einer Interpretation für die Situation. Eine Euro-Münze ist zu halbieren. Und das wird am Kiosk erledigt. Wie lautet hier die Erkenntnis? Es gibt doch eine Lösung des Problems und man findet sie durch Erweiterung des Lösungsbereichs. Zusammengefasst kann gesagt werden, bei diesen beiden Teilen, und das ist ein grundlegendes und wesensbestimmendes Kennzeichen mathematischen Denkens. Es geht um die Existenz einer Lösung. Die Mathematik der Neuzeit verfügt seit der Neuzeit über eine besonders leistungsfähige Möglichkeit, das gestellte Problem zu lösen. Das Instrumentarium der Algebra gestattet es, das Problem in folgender Weise darzustellen. Und da sind einige vielleicht ja schon ausgestiegen in ihrer Biografie bezogen auf Mathematik, als es nämlich mit den Variablen losging. Also das können Sie aber trotzdem ja verstehen. Und in der dritten Zeile sehen Sie 2 mal x gleich 11. Daran sieht man, eine ganzzahlige Lösung gibt es nicht. Aber wenn man den Zahlbereich erweitert, gibt es doch eine 5,5. Noch einmal. Mit Variablen und ihrer genau festgelegten Verwendung stellt die Mathematik ein geradezu universelles geistiges Werkzeug bereit. An dieser Stelle verdient eine bestimmte mathematikdidaktische Sicht eine besondere Beachtung, nämlich die auf Kognition gerichtete Sicht. Ihr zufolge ergibt sich der bildende Wert der Schulmathematik über eine kognitionstheoretische Analyse einerseits der mathematischen Denkprozesse und andererseits der inner- und außerfachlichen Situationen von Mathematik. Ich zitiere: Die kognitionstheoretische Ausrichtung des Mathematikunterrichts ermöglicht es, die beiden Aspekte einer zunächst in sich selbst ruhenden Mathematik und einer Mathematik als Hilfsmittel zur Beantwortung von Fragen aus der Realität zu einem einheitlichen Konzept verschmelzen zu lassen. In weiten Teilen ist der methodische Ansatzpunkt, intuitiv vorhandenes Wissen zu repräsentieren, zu präzisieren und zu formalisieren, nicht daran gebunden, ob es sich um innermathematisches Wissen handelt oder um Wissen aus sogenannten Sachsituationen. Zitat zu Ende, Kurs Fresenbock 1996. Wesentlich für Wissensaufbau und Verstehen ist es demzufolge, wieder Zitat, in den Köpfen der Schüler tragfähige Modellvorstellungen aufzubauen, sowohl über den innermathematischen Betrieb als auch über den Prozess der Abstraktion von Begriffen aus umgangssprachlichem Text und der Interpretation von abstrakter Mathematik durch konkrete Situationen. Man geht zum Kiosk und wechselt das Geld. Modellvorstellungen in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler ermöglichen eine universelle, geistige und kulturelle Orientierung in einer von Mathematik geprägten, sich stets wandelnden Welt der Wissensgesellschaft. Der kognitionstheoretische Ansatz wird durch die Ausdrücke von Mathematik als Werkzeug zur Wissensrepräsentation und mit dem Ausdruck Formalisierung von Wissen prägnant benannt. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Formalisierung von Wissen das Denken entlastet und die Bewältigung kognitiver Komplexität ermöglicht. Algebra. Die didaktische Analyse, Klafki, erhält eine Akzentuierung, wenn nicht sogar eine Ergänzung durch die kognitive Analyse. Die kognitive Analyse beschäftigt sich mit den Fragen, wie man sich etwas im Kopf zurechtlegt oder wie man etwas aufschreibt. Es geht um Vorstellungen und Darstellungen, um interne und externe Repräsentationen. Dadurch, dass äußere Repräsentationen die mit ihnen korrespondierenden inneren Repräsentationen zum Vorschein bringen können, ergibt sich eine besonders gewinnbringende Konstellation. Denken, Lernen und Verstehen können zum Gegenstand von Denken, Lernen und Verstehen werden. Das ist Metakognition. Darauf wird noch kurz einzugehen sein. Also, das Bildungspotenzial der Schulmathematik liegt nach kognitionstheoretischer Auffassung im Aufbau eines geistig-mathematischen Betriebs- und Bezugssystems, in dem mathematische Denkprozesse der Lernenden und Anwendungssituationen von Mathematik zusammengeführt werden, lassen sich die Gegensätzlichkeiten von reiner und angewandter Mathematik, von Verstehen und Anwenden, von Brauchbarkeit und Bedeutsamkeit, von Prozess und Produkt, von formaler und materialer Bildung überwinden. Kurzum, Mathematik ist sowohl ein geistiges Bildungsgut als auch eine geistige Schlüsseltechnologie. Eine weitere der Mathematik zugeschriebene Ausprägung des Modus von Weltzugang ist neben der eben dargelegten Welterschließung ein vielfältig zum Ausdruck kommendes Weltverstehen. Die allgemeine Didaktik bietet dafür in mehrfacher Hinsicht einen theoretischen Zugriff. Von den verschiedenen Möglichkeiten sollen nun Wissensumgang, Mathetik, Sozialkompetenz, Ästhetik und Autonomie zum Gegenstand der Erörterung, der Ausführung werden. Vielleicht kürze ich das angesichts der Zeit ein wenig. Mathematik und Wissensumgang. Wir sprechen heutzutage von Wissensgesellschaft und Wissenszeitalter und damit für besondere Aufgaben für Schule und Unterricht. Die Wissenssoziologie hat sogar den Knowledge Worker zum Hoffnungsträger erklärt. Gerade die Mathematik liefert ein Instrumentarium für den Umgang mit Gedachtem, Gesprochenem und Geschriebenem. Sie stellt Repräsentationsformen bereit, Wissen darzustellen, zu präzisieren und auch zu prüfen. Den Kern des Mathematikunterrichts, der Wissen und Können verbindet, bilden dann geistige Werkzeuge zur Wissenskonstruktion, zur Wissensrepräsentation und auch zur Wissensreflexion mit den Techniken und Kategorien eines Knowledge Working, die auf den verschiedenen Stufen von Performance, Kompetenz und Metakognition anzueignen sind. Ob damit die Forderungen der kritisch-konstruktiven Didaktik, Klapke 1985, zu ihrem Recht kommen, dass nämlich die Lernenden ihr Lernen und Handeln selbst bestimmen, begründen und beurteilen, ist fraglich. In dem von Klafki beabsichtigten Sinn einer Ideologie- und Gesellschaftskritik wohl nicht. Hinsichtlich des Umgangs mit mathematikbezogenem Wissen kann dagegen von einem kritisch-konstruktiven Umgang gesprochen werden. Mathematik und Mathetik. Einen etwas anderen Akzent haben die Stimmen, die für das Zurechtkommen der Wissensgesellschaft nicht nur die Notwendigkeit des lebenslangen Weiter- und Umlernens nennen, sondern sogar den Erwerb von Lernkompetenz als Mittelpunkt schulischen Lernens bezeichnen. Die Autoren dieser Schrift NLW, zu denen auch Klafki gehört hat, räumen indes ein, fachliches Lernen und fachliche Kompetenz werden auch in der Schule der Zukunft ihren herausragenden Platz haben. Die Kompetenz, Lernprozesse selbst zu steuern, entwickelt sich nur im Aufbau von Wissen und Können. So heißt es in dem Bericht dieser Bildungskommission 1995. Ist also das Ziel Lern- und Methodenkompetenz selbst nicht umstritten, allenfalls das Gewicht in Schule und Unterricht, bleibt zu klären, wie es zu realisieren ist. Rainer Winkel, 1995, formuliert als Aufgabe für Lehrer, ich zitiere, Didaktik und Mathetik gehören zusammen. Wer sich als Lehrender immer nur didaktisch fragt, wie soll ich was lehren, damit die Schüler dieses lernen, verfehlt ihre Wirklichkeit, zu der immer auch die mathetische Frage gehört, wie lernen die Schüler etwas, auf das ich sie dies zu lehren vermag. So Winkel. Mit dem Hinweis auf den griechischen Ursprung, Mathema, das Gelernte, die Kenntnis, könnte man der Mathematik zuschreiben, Denk- und Lernfach schlechthin zu sein, wenn sie damit ganz sicher nicht die für Mathetik allein zuständige Disziplin ist. Dennoch, dass sich aus exaktem Wissen, klarem Verstehen und sinnvollem Anwenden konstituierende Lernen hält im Schulfach Mathematik ein geistiges Instrumentarium, das so Ansprüche von Mathetik zu erfüllen vermag. Mathematik und Sozialkompetenz. Ich muss nicht darauf hinweisen, dass Lernen nach kognitiv-konstruktivistischer Vorstellung diskursiv geschieht und dass damit eine gewisse Qualität für die Kommunikation eine Rolle spielt. Trägt einerseits die solchermaßen aufgefasste kommunikative Kompetenz zu sozialen Verhaltensweisen bei, so andererseits die Qualität der fachlichen Erörterung. Gemeint ist damit, um der Sache willen ein Niveau für Auseinandersetzung und Verständigung zu akzeptieren, das durch präzise Begriffe und rationale Argumente geprägt ist. Lernt man es, Mathematik, ihre Sprache und ihre Werkzeuge zur Beschreibung und Bewältigung von Alltagsproblemen einzusetzen, erwächst daraus ein Beitrag, soziale Konflikte auszuhalten und mit zivilen Formen zu überwinden. Das verleiht bestimmten Ansprüchen Gewicht, nämlich Klarheit, Verständlichkeit, Korrektheit bei schriftlichen und mündlichen Darstellungen und Präsentationen. Mathematik als Versuch, Missverständnisse zu vermeiden, darin liegt eine zentrale Aufgabe eines sprach- und kognitionsbetonten Mathematikunterrichts. Dazu ist Metakognition unerlässlich und anzumerken ist, dass sie Empathie einschließt. Gefragt wird nicht nur, wie denke und fühle ich, gefragt wird ebenso, wie denken und fühlen die anderen. Damit ist zumindest eine Voraussetzung geschaffen für die Solidaritätsfähigkeit aller Klafki. Mathematik und Ästhetik, um das noch schnell aufzunehmen. Mathematik besitzt besonders in der Geometrie Ausdrucksformen, die sich durch Schönheit und Eleganz auszeichnen. Aber auch das Denken trägt eine eigene Ästhetik in sich. Es ist die Ästhetik des Arguments, der Beweis- und Gedankenführung, der Begriffsbildung. Strenge und Genauigkeit des gedanklichen und begrifflichen Anspruchs, Prägnanz und Form sind Ziele, die über eine Verfeinerung der Erkenntnis- und Verständnismittel durchaus erreichbar sind. Die geistige Anstrengung ist nicht nur ein Stilelement, sie kann auch eine Quelle des Vergnügens sein. Eine theoretische Sicht der Welt ist kein Gegensatz zu Vergnügen oder Freude. Vielmehr bekommt gerade durch sie Befriedigung auf, eine Befriedigung nämlich über verstehende und erklärende Ergebnisse und Erfolge, die allerdings unter Umständen nur mit Mühe und Aufwand gewonnen werden. Aber die Freude an Theorie und ihrer Ästhetik ist nur zu vermitteln in einem entsprechenden Klima, in einem Klima des geistigen Erlebens, in einer auch vom Vorbild geprägten Atmosphäre. Gleichwohl kann die Kluft zwischen Anspruch und Realität groß sein. Ich zitiere Lisa Hefnel-Hebecker: Die Mathematik gilt als Disziplin geistiger Klarheit und Stringenz. Paradoxerweise stiftet sie gerade mit diesem Anspruch in der Ausbildungspraxis viel geistige Verwirrung, die auch in Entmutigung umschlagen kann. Denn Klarheit ist keine absolute Kategorie. Wenn sie nur ein Anspruch bleibt und nicht erlebbar wird, wirkt sie wie ein kalter, ferner Glanz. Danke. Also intellektuelle Lebensqualität, das Ziel eines auf Ästhetik ausgerichteten Mathematikunterrichts. Ich übergehe jetzt die Autonomie, denn grundsätzlich Klarheit habe ich schon angesprochen als Möglichkeit des Mathematikunterrichts. Lernen ist, das will ich noch sagen, die anzunehmende Aufgabe, sich als Person zu fordern und die Möglichkeit, sich als Person zu stärken. Das kann im Mathematikunterricht erfolgen. Damit kann geistige Unabhängigkeit, auch geistige Integrität erreicht werden. Ich komme zum Bereich Mathematik als Modus der Weltgestaltung. Eben war von Welterschließung und Weltverstehen die Rede, jetzt zur Weltgestaltung. Und ich darf Sie erneut um Mitdenken bitten, also um einen Wechsel in den kognitiv-instrumentellen Modus. Fritz bestellt ein Taxi für die Fahrt von seiner Wohnung zum Bahnhof und zahlt den Stadttarif von 12 Euro. Unterwegs nimmt er seinen Freund Franz mit, der auf der Hälfte der Strecke wohnt. Wie viel muss Franz seinem Freund Fritz zahlen? Lösung 1. Franz muss nichts bezahlen, da Fritz eh mit dem Taxi fahren muss. Stadtpauschale. Lösung 2. Fritz fährt die Hälfte der Strecke allein, also zahlt er davon schon mal 6 Euro. Die andere Hälfte teilt er sich mit Franz, also muss Franz ihm 3 Euro geben. Nichts, jetzt 3 Euro. Lösung 3. Fritz fährt doppelt so weit wie Franz, also muss er auch doppelt so viel bezahlen. Dann bezahlt Fritz 8 Euro und Franz 4 Euro. 0 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Lösung 4. Der Stadttarif ist eine Pauschale. Sie teilen sich die Kosten und Franz bezahlt Fritz 6 Euro. 0, 3, 4, 6. Und weil es noch nicht das Ende ist, es gibt auch eine Lösung 5. Es gibt Taxistreik und nur noch ein Unternehmen fährt, also muss man Tage im Voraus buchen. Franz bezahlt komplett aus Dankbarkeit, da er sonst nicht mehr zum Bahnhof gekommen wäre. Ich erspare jetzt mal die kognitive Analyse, was in den Köpfen vorgeht. Das sind ja Rechnungen. Aber selbst wenn man schon weiß, dass eine mathematische Aufgabe keine Lösung, genau eine Lösung oder mehr sogar unendlich viele Lösungen haben kann, ist man jedoch verblüfft. Hier erscheinen mehrere für sich plausible, aber einander widersprechende Lösungen. Wie ist es möglich, dass in diesem Fall mehrere Antworten in Frage kommen? Die Erklärung lautet folgendermaßen: Mathematik kann angewandt werden, um Wirklichkeit zu beschreiben. Das geschieht etwa beim Begriff Geschwindigkeit und damit bei Geschwindigkeitsanzeigen im Tachometer. Mathematik kann aber auch angewandt werden, um Wirklichkeit zu schaffen. Das geschieht etwa bei Preisfestlegungen, aber auch bei Steuergesetzen. 19% Mehrwertsteuer ist eine Festlegung. Kann auch 23 sein oder 10. Mathematik ist also ein Mittel, um die Welt zu beschreiben, aber auch ein Mittel, um die Welt zu gestalten. Die Anwendung von Mathematik kann also deskriptiv oder präskriptiv bzw. normativ sein. Gerade im letzten Fall ist Mathematik ein überaus machtvolles Mittel. Und wer die Macht besitzt, Preise festzulegen oder Steuergesetze zu erlassen, muss sich da dann auch mehrere Möglichkeiten in Frage kommen, über die innere Schlüssigkeit und über die äußere Wirkung genauestens Klarheit verschaffen. Also, die kognitiv-instrumentellen Mittel und Werkzeuge der Mathematik bilden ein erhebliches Potenzial zur Weltgestaltung. Allerdings reichen die schulischen Möglichkeiten für eine nennenswerte Bearbeitung oder gar eine Bewältigung der epochaltypischen Schlüsselprobleme à la Kleffke nicht. Es kann lediglich davon gesprochen werden, Voraussetzungen zu schaffen. Das ist wohl auch eine vertretbare und erreichbare Aufgabe für Schule und Unterricht. Mathematikdidaktik im Selbstverständnis. Im Wissenschaftsgefüge ist die Mathematikdidaktik mit ihren Bezugsdisziplinen eng verwoben. Zu ihrem Selbstverständnis hat sich Lisa Hebnel-Hebecker so geäußert. Zitat: Die Mathematikdidaktik hat die Aufgabe, Prozesse des Lernens und Lehrens von Mathematik zu erforschen und Unterrichtskonzepte zu entwickeln, die dieses Wissen effizient nutzen. 2003. Folgende Tätigkeitsfelder stellt sie heraus. Die erkenntnistheoretische Analyse mathematischer Inhalte mit der Frage nach der Natur und Genese mathematischen Wissens. Die kognitionspsychologische Grundlagenforschung mit der Frage nach der Entwicklung und der internen Repräsentation von Wissen. Und die interpretative Unterrichtsanalyse und die theoriebasierte Entwicklung von Unterrichtsvorschlägen mit der Frage nach einer wirkungsvollen Lernorganisation unter Einbeziehung mediendidaktischer Aspekte. Daraus folgt, dass die Mathematikdidaktik als erfahrungsbezogene Wissenschaft eine eigene Methodologie benötigt. Die wissenschaftlichen Maßstäbe der Mathematikdidaktik beziehen sich nach Hebnel-Hebecker auf die Relevanz ihrer Fragestellungen, auf den Einfallsreichtum ihrer Forschung mit systematischen, reflektierten und ausgewiesenen Methoden, auf die Konsistenz ihrer Theorien und auf die Prägnanz ihrer Sprache. Diese Überlegungen decken sich mit der internationalen Standortbestimmung zur Mathematikdidaktik. Inhalt, Zweck und Methoden der Mathematikdidaktik hat Alan Schoenfeld 2000, ein amerikanischer Kollege, in einer vielbeachteten Analyse dargelegt und eine daraus resultierende Liste von Forschungspostulaten erstellt. Das zentrale Forschungsinteresse muss Schoenfeld zufolge der Untersuchung mathematischer Denk- und Verstehensprozesse und mathematischer Lehr- und Lernprozesse gelten. Und nun sein Diktum: ohne ein tiefes Verständnis dieser Prozesse wird ihm zufolge kein Fortschritt des Mathematikunterrichts zu erwarten sein. Welche Impulse kann die Mathematikdidaktik der Allgemeindidaktik geben? So umgefragt. Anzuregen wäre eine stärkere Berücksichtigung von Kognition, von Metakognition und als unabdingbare Voraussetzung dafür von Literalität. Wir hatten das vorhin in der Diskussion mit Schreibfähigkeit. Entsprechend hätte die Analyse der Möglichkeitsbedingungen im Rahmen des Perspektivenschemas, Kleffke 1985, sich intensiver um Kognition und Repräsentation und damit um Schülervorstellungen, Präkonzepte und Fehlvorstellungen zu kümmern. Das bekommen wir gleich vielleicht zu hören. Schon so käme die empirische Dimension in der Allgemeindidaktik zu einem gewissen Recht. Inwieweit dann noch der Anspruch eines evidenzbasierten Handelns in Schule und Unterricht einzulösen wäre, kann hier nur noch als zu klärende Frage genannt werden. Zum Schluss. Mathematik kann als unersetzbarer Modus von Weltzugang und Weltverständnis angesehen werden. Als eigener Modus, die Welt sich mündig zu erschließen und verantwortlich zu gestalten. Nimmt man den Bildungsauftrag ernst, junge Menschen zu engagierten, kritischen und verantwortungsbewussten Akteuren in der Zivilgesellschaft zu erziehen und zu bilden, ist es unabdingbar, mathematisches Denken alle zuzutrauen und allen zuzumuten. Die eingangs dargestellte Aporie kann überwunden werden. Die Devise dazu lautet: Bewältigung statt Vermeidung. Gelingt es, Mathematik als herausfordernd und anspruchsvoll zu erleben, wird sie auf ganz eigene Weise gesellschaftsfähig. Vielen Dank. Applaus